Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wissenschaft DRS2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Wer an einer vielbefahrenen Straße wohnt, dessen Arterienverkalkung schreitet rascher voran, sagt eine neue Studie. Die Pioniere der britischen Geburtshilfe im 18. Jahrhundert stehen im Verdacht, Serienmörder gewesen zu sein. Und die schweizerischen Bundesbahnen wachsen in die Höhe. Bald sollen 8 von 10 Zügen zweistöckig sein. Das die Themen dieser Sendung, am Mikrofon Patrick Tschudin. Auf dem Land ist, mal ganz grob gesprochen, die Luft besser als in der Stadt. Einer der aggressiven Schadstoffe, die in den Schluchten vielbefahrener Stadtstraßen erhöht vorkommen, sind die Fein- und Ultrafeinstäube. Eine letzte Woche publizierte Untersuchung des Schweizerischen Tropen- und Public Health Instituts STPH in Basel hat jetzt erstmals einen direkten Zusammenhang festgestellt zwischen der Konzentration dieser Feinstäube und der Arterienverkalkung der Anwohnerinnen und Anwohner. Nino Kürzli, Vizedirektor des STPH, hat die Studie geleitet. Ich konnte mich mit ihm darüber unterhalten und wollte zunächst von ihm wissen, was denn für ihn die zentrale Erkenntnis daraus ist.
Die wichtigste Feststellung in dieser Arbeit ist eigentlich, dass Leute, die während 2-3 Jahren in stark belasteten Wohnungen leben, beispielsweise sehr nahe an stark befahrenen Straßen wohnen, die haben in diesen 2-3 Jahren schneller die Zeichen einer Atherosklerose oder Arterienverkalkung entwickelt. Man kann das messen durch die Messung der Wanddicke der Arterien, der Karotisarterie, die kann man mit Ultraschall messen. Und wir haben beobachtet, dass die Zunahme der Arterienwanddicke in den 2-3 Jahren eben auch abhängig war von der Belastung mit Schadstoffen.
Wie genau konnten Sie zeigen, dass der Straßenverkehr ursächlich schuld ist an dieser rascheren Arterienwandverdickung?
Wir haben dies mit einer Vereinfachung festgestellt. Wir wissen genau, wo all diese Leute wohnen und gewohnt haben während diesen 2-3 Jahren im Großraum Los Angeles. Und wir haben festgestellt, dass die Leute, die direkt an den stark befahrenen Straßen und Autobahnen wohnen, also innerhalb von etwa 50 bis 100 Metern, die hatten die stärksten Auswirkungen gezeigt. Bei denen hat die Arterienwanddicke am stärksten zugenommen. Man weiß aus vielen Studien, gerade auch aus dem Großraum Los Angeles, dass gewisse Schadstoffe, wie beispielsweise die ultrafeinen Partikel, in sehr viel höherer Konzentration vorkommen entlang diesen Straßenschluchten und stark befahrenen Straßen. Das kann 5 bis 10 Mal höhere Konzentrationen bedeuten, die dann aber sofort Hintergrundkonzentrationen erreichen innerhalb von 50 bis 100 Metern. Und diese starke Belastung entlang den Straßen hat bei uns korreliert mit einer sehr viel stärkeren Zunahme der Arterienwanddicke.
Was empfehlen Sie den Menschen, die jetzt zuhören und die sagen, Moment, ich wohne an so einer Straße und ich will da was dran ändern, dass ich diesem Risiko ausgesetzt bin?
Ja, wenn man die Wahl hat, gerade auch vielleicht als Familie mit Kindern, würde ich jetzt nicht primär an einer stark befahrenen Straße wohnen. Aber wie Sie sagen, es ist klar, sehr viele Leute wohnen sehr nahe an Straßenschluchten. Das ist sehr typisch, gerade in Europa. Es gibt die einfachen Maßnahmen, sind beispielsweise, dass man wenigstens die Fenster gegen die Straße hin zuhält und das Lüften eher gegen den Hinterhof macht. Es gibt Einzelstudien, die zeigen, dass Leute, die sich auch sonst sehr gesund verhalten, beispielsweise eine sehr gesunde Ernährung haben, eine vitaminreiche Ernährung, die dürften möglicherweise sich schützen gegen gewisse Auswirkungen der Schadstoffbelastungen.
Soweit Nino Künzle, Autor der neuen Studie über den Zusammenhang von Ultrafeinstaub und Arterienverkalkung. Sich selber schützen mit entsprechendem Verhalten ist das eine, geschützt werden durch gesetzliche Rahmenbedingungen und Grenzwerte ist das andere. Darum wollte ich auch wissen, wie die Behörden diese Publikation von Nino Künzle einschätzen und ob sie daraus die Notwendigkeit vielleicht ablesen, ihre Politik zu ändern. Beim Bundesamt für Umwelt ist Peter Strähl zuständig für Fragen zur Auswirkung von Luftschadstoffen auf unsere Gesundheit.
In diesem Paper werden die Resultate von 5 Studien zusammengefasst und es wird zum ersten Mal eigentlich gezeigt, dass die Luftverschmutzung, also vor allem die Feinstaubbelastung, auch einen Einfluss hat, wie sich so eine Arterienverkalkung beim Menschen entwickelt. Und die Haltung ist, dass es eine interessante Studie ist, und neu eben auch diesen Einfluss auf die Entwicklung einer Krankheit zeigt, aber dass die Politik des Bundes zur Bekämpfung des Feinstaubs nicht geändert werden muss. Es zeigt sich eben, dass Partikel vom Verkehr besonders toxisch sind und es ist auch unser Bestreben, möglichst diese Verkehrsfeinstaubbelastung zu reduzieren.
Peter Strähl vom Bundesamt für Umwelt. Die Arbeit von Nino Küenzli zu Ultrafeinstaub und Arterienverkalkung, auf die er Bezug nahm, ist erschienen in der Public Library of Science. Und nun ein etwas makaberes Thema. Wir gehen der Frage nach, waren die Begründer der britischen Geburtshilfe kaltblütige Serienmörder? Mit dieser Hypothese schockiert dieser Tage ein Buchautor ganz Großbritannien. William Smalley und William Hunter heißen die beiden Angeklagten. Diese berühmten Ärzte legten im 18. Jahrhundert mit ihren dicken Büchern zur Anatomie der schwangeren Frau den Grundstein zur modernen Geburtshilfe. Smalley und Hunter publizierten exzellente Skizzen vom Inneren hochschwangerer Frauen inklusive Fötus. Diese Publikationen begründeten den Ruhm der beiden Pioniere. Aber so lautet der Vorwurf, diese Skizzen entstanden nur, weil dafür etwa 20 schwangere Frauen ermordet und seziert wurden. Was ist daran an dieser gruseligen Geschichte? Thomas Häusler hat sich auf Spurensuche gemacht.
London um 1750. Durch die Stadt weht der Wind der Aufklärung, genauso wie die Musik des dort residierenden Georg Friedrich Händel. Die Ärzte William Smalley und William Hunter arbeiten am Fundament der modernen Geburtshilfe. Sie studieren den Geburtsvorgang, entwickeln Geburtszangen und vor allem, sie sezieren tote Schwangere für 2 hervorragende anatomische Atlanten.
William Hunter und William Smalley are both foundational figures in the history of obstetrics in Britain.
Die beiden Mediziner seien Gründerväter der Geburtshilfe, sagt die Medizinhistorikerin Ruth Richardson. Hunter und Smalley sind nicht alleine mit ihrem Hunger nach Wissen. Im Geiste der Aufklärung erkunden in London viele Ärzte die menschliche Anatomie, darunter der jüngere Bruder William Hunters, John Hunter. Auch er seziert, was das Zeug hält. Die Medizin, so lange geprägt von den Thesen des alten Griechen Hippokrates, wird in diesen Jahren zur Wissenschaft.
Damals hatten die Anatomen nur eine legale Quelle für ihre Leichen, den Galgen. Die Richter konnten den Hingerichteten zur Sezierung freigeben. Dieses Urteil war gefürchtet unter Kriminellen, denn in diesem Fall wurden sie nicht begraben.
Ruth Richardson erzählt, dass Verwandte und Kumpane der Hingerichteten regelmäßig revoltierten, wenn die Leichen vom Galgen abgeholt wurden.
There were terrible riots at the gallows to try and protect people from dissection, and it was very dangerous for the doctors.
In der Folge herrschte das, was Ökonomen als Angebotslücke bezeichnen. Es gab zu wenig Leichen. Der Ausweg war ein makabrer.
There were lots of people who died without enough money for their own funerals, whose bodies had to be buried.
Viele Arme konnten ihr Begräbnis nicht bezahlen und wurden irgendwie verscharrt. Leichendiebe, sogenannte Body Snatchers, gruben manche Leichen gleich wieder aus und belieferten die Anatomen damit.
It's a very well established way of getting bodies for dissection. Body snatching, very well established.
Ein eher unappetitliches Fundament hat sie also, die Wissenschaft der Anatomie. Und im Fall der Geburtshilfe könnte alles noch viel schlimmer sein.
William Hunter produced this atlas with pregnant women who were being dissected, and I was a bit puzzled that he.
William Hunter sezierte in 4 Jahren 4 oder 5 tote Hochschwangere für seinen Atlas. In derselben Zeit sezierte William Smalley gar 12 tote Schwangere. Als ich auf diese Zahlen stieß, da fragte ich mich, so viele Schwangere, die in 4 Jahren in London starben und dann zufälligerweise wieder ausgegraben werden. Wie wahrscheinlich ist das?
Don Shelton ist pensionierter Buchhalter. Er stößt auf dieses Rätsel, als er für ein historisches Buch recherchiert. Der Verdacht, er könne 2 Serienmördern im Namen der Medizin auf die Schliche gekommen sein, dieser Verdacht lässt ihn nicht mehr los. Als guter Buchhalter trägt er unzählige Zahlen aus dem London von 1750 zusammen. Sterberaten von Frauen im Kindbett, weil er keine Sterberaten von Schwangeren findet. Mordraten, die Zahl der sezierenden Mediziner und so weiter und so fort. Als er alles ausgerechnet hat, da kommt Don Shelton zum Schluss. Niemals starben damals in London so viele Schwangere, dass die schwangeren Frauen in den beiden Atlanten eines natürlichen Todes gestorben sein konnten.
In fact, one of the quotes from William Hunter in one of his books, he says, pregnant women are so rare.
In einem Buch habe William Hunter sogar zugegeben, ein Arzt bekomme im ganzen Leben nur 1 bis 2 tote Schwangere zu Gesicht. Zu diesen Indizien kommen weitere. So gibt es einen historisch verbürgten Fall von Serienmord für die Medizin aus dieser Epoche. Um 1820 ermordeten 2 Männer in Edinburgh 16 Menschen, um Anatomen zu beliefern. Don Shelton kommt also zum Schluss: Mord. Nur mit Mord kamen Smelly und Hunter an genügend Schwangere heran. Er publiziert seine Berechnung im Journal of the Royal Society of Medicine und erregt damit großes Aufsehen. Die Begründer der britischen Geburtshilfe waren kaltblütige Mörder, titelte etwa der Observer. Ein Anruf bei der Medizinhistorikerin Ruth Richardson hätte die Journalisten wohl etwas vorsichtiger gemacht.
When I got to read the journal, I thought that the editor had published it too soon and actually should have published it on April the 1st. Because it's really quite dreadfully bad history.
Don Sheltons Artikel hätte eher am 1. April als Scherz publiziert werden sollen, sagt Ruth Richardson. Shelton habe offenbar zu wenig Ahnung vom Geschäft der Body Snatchers, um korrekt rechnen zu können. Ruth Richardson hingegen kennt die Branche aus dem FF. Sie schrieb das Standardwerk zum Thema. Don Shelton geht davon aus, dass die Diebe die Leichen zufällig ausgruben. Im Gegenteil, sagt Ruth Richardson. Sie seien gezielt vorgegangen, oftmals mit spezifischen Aufträgen von den Anatomen.
Do you know the story of the Irish Giant?
Die Geschichte vom irischen Riesen illustriert dies. Er war 2,30 Meter groß und tourte als Schauobjekt durchs Land. Er wusste, wenn ich einmal tot bin, dann wollen die Anatomen meine Leiche. So bezahlte er einem Bestatter 500 Pfund für ein Begräbnis auf hoher See. Doch der Arzt John Hunter bezahlte demselben Bestatter zusätzliche 500 Pfund und er bekam die Leiche.
Now that is not a random snatch.
John Hunter, der Anatom, und William Hunter, der Geburtshelfer, arbeiteten zusammen. William Hunter hatte auch eine Klinik und behandelte dort Schwangere. Er wusste also genau, wenn eine starb, die seine Lieferanten aus dem Grab holen konnten. Skrupellose Züge auf ihrer Jagd nach den begehrten Trophäen zeigten Hunter und Smelly also durchaus. Ob sie aber morden ließen, dieser Verdacht sei zwar plausibel, sagt Ruth Richardson, aber man müsse seriöse Beweise liefern, um ihn öffentlich zu erheben.
This argument is a plausible argument, but it's badly researched. It's not real history. It's reading into the material what you want to see.
Auch wenn die Schwangeren in den Atlanten von Smelly und Hunter nicht ermordet wurden, es bleibt mehr als ein ungutes Gefühl zurück über die Arbeitsmethoden der Anatomiepioniere. Dazu noch ein letztes. Das geraubte Skelett des irischen Riesen ist noch immer im Hunterian Museum in London zu besichtigen. Auf Anfrage von Radio Deres sagte eine Sprecherin des Museums, man sei sich bewusst, dass dies eine delikate Angelegenheit sei. Aber das Skelett sei historisch zu wertvoll, als dass man dem irischen Riesen seinen letzten Wunsch auf ein Begräbnis erfüllen könne.
Thomas Häusler. Und nun die aktuellen Meldungen aus Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Mir gegenüber sitzt Katharina Boxler. Eine Nationalfondsstudie der Universität Genf hat diese Woche Schlagzeilen gemacht. Ein Forschungsteam hat eine berüchtigte Nebenwirkung von sogenannten Benzodiazepinen untersucht, dass diese Benzodiazepine rasch und stark abhängig machen. Die Ergebnisse sind in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Nature veröffentlicht. Katharina Boxler, was haben denn die Genfer Forschenden genau herausgefunden?
Benzodiazepine machen in der Tat sehr schnell süchtig, das wusste man. Die Genfer Forscher wollten nun aber in Mausexperimenten herausfinden, wie die genau süchtig machen. Benzodiazepine, die binden an GABA-A-Rezeptoren im Gehirn. Das ist so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Der Wirkstoff der Benzodiazepine ist sozusagen der Schlüssel und der Rezeptor das Schloss. Und da, wo eben dieser Schlüssel hinpasst, da dockt er an. Und die Benzodiazepine, die docken an sämtliche Untereinheiten, an sämtliche Varianten dieser GABA-A-Rezeptoren an. Was nun spannend ist, was die Genfer Forscher herausgefunden haben, ist die Tatsache, dass die beruhigende und entspannende Wirkung der Benzodiazepine via eine bestimmte Untereinheit zustande kommt, das Suchtpotenzial aber via eine andere Untereinheit. Das heißt, dass die zwei Wirkungen sozusagen getrennte Wege gehen.
Nun werden die Benzodiazepine mit Handelsnamen wie Temesta, Seresta oder Xanax auch in der Schweiz sehr häufig verschrieben. Zehntausende von Menschen sind auch hierzulande von solchen angstlösenden Medikamenten abhängig. Was könnte denn die Genfer Entdeckung für Angstpatienten bedeuten?
Ziemlich viel, denn wenn es nun gelingt, selektive Medikamente zu entwickeln, die eben gar nicht an diesen Unterrezeptor anbinden, an diese Untereinheit, wo der Suchtweg quasi durchläuft, sondern nur an jene Untereinheiten zu binden, wo die Wirkung, die angstlösende und beruhigende Wirkung entsteht, dann wäre es natürlich in dem Sinn gut, dass eben keine Suchtgefahr mehr droht. Also dass quasi nur noch das, was man möchte, nämlich das angstlösende, entspannende Element ausgelöst wird, nicht aber die Suchtgefahr. Es gibt auch bereits schon solche selektiv wirksamen Substanzen, die wurden jedoch bis jetzt noch nie klinisch getestet.
Wechseln wir das Thema. Bienen und ihre Züchter sind auf dem Rückzug. Das meldete vergangene Woche der Internationale Bienenforschungsverband, IBRA. Auch hier haben Schweizer Forschende mitgearbeitet.
Ja, und zwar jene vom Forschungszentrum Agroscope Liebefeld-Buzieux. Sie haben zusammen mit anderen Forschungsteams weltweit die Zahl der Imker und Bienenvölker zum Teil bis ins Jahr 1965 zurück rekonstruiert. Es zeigt sich ein Trend, und zwar während weltweit die Zahl an Imkern und Bienenvölkern steigt, nimmt sie in Europa und in den USA ab. Hier hat es immer weniger Bienenvölker. Das gilt in Europa vor allem für die Regionen in Mitteleuropa und zunehmend eben auch in Osteuropa. Das ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, da Bienen wichtig sind als Bestäuber von Wild- und Kulturpflanzen. Das kann, wenn die verschwinden oder immer weniger werden, eben auch einschneidende Folgen für Landwirtschaft und Natur haben.
Bestimmt eher selten, vielleicht auch nie mit Bienen zu tun hat, Inuk, dessen Erbgut dänische Forscher entschlüsselt haben. Inuk lebte vor nicht weniger als 4000 Jahren, und zwar in Grönland. Was haben denn seine Überreste preisgegeben?
Für archäologische Genforscher extrem viel. Man spricht eigentlich schon von einem wissenschaftlichen Durchbruch. Zum ersten Mal hat man das Erbgut eines frühzeitlichen Menschen aus einer ausgestorbenen Ethnie entschlüsseln können. Und das Genom, also das Erbgut, war deshalb so gut erhalten, weil man es im Haar gefunden hat. Dort erhält sich DNA-Erbsubstanz eigentlich recht gut, wird auch selten verunreinigt durch Pilze oder Bakterien-DNA. Und in diesem Fall hat sich diese DNA, diese Erbsubstanz auch deshalb so gut erhalten, weil sie eben im Eis gelegen ist all die Jahre, all die vielen Jahre. Man hat herausgefunden, dass Inuk am nächsten verwandt ist mit Völkern der alten Welt im östlichen Sibirien, zum Beispiel den Tschuktschen, die noch heute dort leben. Inuks Stamm, die Sakak, die sind vermutlich via den nördlichen Rand Amerikas nach Grönland eingewandert, sind jedoch nicht verwandt mit den indigenen Nordamerikanern. Eine hübsche Anekdote noch. Einer der Forscher, S.K. Willeslev von der Universität Kopenhagen, der suchte sehr lange nach solchen Überresten eines Ureinwohners von Grönland, buddelte dort monatelang und fündig wurde er dann eigentlich per Zufall in einer Schublade des Nationalmuseums in Dänemark. Dort lagen ein paar Haarbüschel bereits seit den 80er Jahren und man hielt die eigentlich für Bärenhaar oder vielleicht so einen Rest eines Haarschnitts.
Sie hören Wissenschaft, DRS2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Und nun steigen wir in den Zug. Schöne Aussichten für Bahnreisende. Doppelstockzüge sollen in der Schweiz bis ins Jahr 2030 zum verbreitetsten Zugstyp im Fernverkehr werden. So wollen es die SBB. Denn die Doppelstöcker bieten eben nicht nur viel Aussicht, sondern vor allem auch viel Platz. Und das ist in der kleinräumigen Schweiz mit ihren zahlreichen Bahnpassagieren ein großes Plus. Allerdings stellen Doppelstockzüge punkto Fahrzeugbau und Technik auch eine besondere Herausforderung dar. Denn sie sollen ja trotz ihres größeren Gewichtes gleich schnell sein wie die Einstöcker. und künftig den Reisenden erst noch mehr Komfort bieten, als sie es heute tun. Wie ist das möglich? Anita von Mont wollte es wissen und ist in Basel in einen Doppelstockzug eingestiegen.
Basel Bahnhof SBB. Auf Gleis 3 steht ein IC 2000, einer von rund 350 Doppelstockzügen für den Fernverkehr, die auf dem SBB-Schienennetz rollen. Nebst den 200 regionalen Doppelstöckern, die es in der Zürcher S-Bahn gibt.
So, die Türe müssen wir nehmen, sonst fährt der Zug ab.
Und los geht's nach Zürich, zusammen mit Stefan Karch, dem Leiter Flottentechnik im SBB-Personenverkehr. Der Ingenieur kennt sich bestens aus mit Doppelstockzügen und dem, was sie auszeichnet. Grundsätzlich funktionieren diese Züge nicht anders als andere Züge. Doch sie sind eben zweistöckig, haben 40% mehr Sitzplätze und sollen dennoch schnell und komfortabel sein. Technisch ist das anspruchsvoll.
Für die Technik ist relativ wenig Platz da, weil einfach die Fahrgäste und die Sitze und der Innenraum den ganzen Bereich schon voll ausfüllen. Also muss die Technik sehr intelligent ausgeführt werden, kleiner ausgeführt werden, um die gleichen Anforderungen zu erfüllen.
Intelligent und klein und stark muss die Technik der Doppelstockzüge sein. Ihre Elektromotoren beispielsweise sind um einen Drittel stärker als in den einstöckigen Zügen. Auch das Bremssystem und die Kühlung sind effizienter. Und effizient untergebracht. Sie befinden sich hinter den Treppen zum Obergeschoss und nicht wie sonst üblich unter dem Fußboden. Denn Ihr Fußboden soll ja möglichst tief liegen, damit zwischen den Gleisen und der Fahrleitung genug Platz ist für zwei Stockwerke. Man kann daher stufenlos einsteigen in den IC 2000, dafür dann drinnen umso mehr Treppen steigen.
Hier nehmen wir noch den Platz, hier haben wir eine sehr schöne Aussicht.
Schöne Aussicht bieten die Doppelstöcker dem SBB-Experten auch im übertragenen Sinn. Mit diesen Zügen seien die Schweizerischen Bundesbahnen bisher nur gut gefahren, sagt Stefan Karch.
Die Bilanz ist ganz hervorragend, das heißt, wir setzen hier Doppelstockwagen seit Mitte der 90er Jahre im Fernverkehr ein und haben sie dann langsam immer weiter verbreitet. Ohne diese Wagen könnten wir die Steigerung, die uns Bahn 2000 vor allem gebracht hat, überhaupt nicht mehr gerecht werden. Daher haben wir uns entschieden, auch in Zukunft weiter auf den Doppelstockwagen zu setzen.
In Zukunft, bis ins Jahr 2030, wollen die SBB den Anteil der Doppelstock-Fernzüge in ihrer Flotte massiv erhöhen. Von heute einem Drittel auf künftig 80%. Letztes Jahr haben die SBB deshalb die größte Rollmaterialausschreibung ihrer Geschichte lanciert. Ausgeschrieben sind vorerst 59 neue Doppelstockzugskombinationen im Wert von 2 Milliarden Franken. Der Doppelstockzug ist nicht mehr aufzuhalten in der Schweiz. Doch wie steht's mit seiner Qualität? Im europäischen Vergleich sei der hiesige Standard hoch, sagt ein außenstehender Experte, der nicht mit im Zug sitzt. Ulrich Weidmann, Professor für Verkehrssysteme an der ETH Zürich, sieht aber auch gewisse Nachteile.
Ein übliches Doppelstockfahrzeug hat einen deutlich höheren Achsdruck, wie wir sagen, oder eine deutlich höhere Radlast als ein vergleichbares einstöckiges Fahrzeug, nur als einzelnes Fahrzeug betrachtet. Dies führt vor allem, wenn man die Fahrzeuge auch mit sehr hoher Geschwindigkeit betreibt, birgt das etwas das Risiko eines erhöhten Verschleißes in sich.
Ein erhöhter Verschleiß heißt, der Unterhalt der Gleise kostet etwas mehr. Ein weiterer Nachteil: Doppelstöcker bieten den Fahrgästen etwas weniger Platz. Dieses Problem verstärke sich künftig sogar noch, rechnet Ulrich Weidmann vor.
In den letzten rund 120 Jahren ist die schweizerische Bevölkerung im Schnitt pro Jahr 10-1 Zentimeter größer geworden. Wenn das so weitergeht, werden die Menschen am Ende der Lebensdauer dieses Fahrzeugs 5 Zentimeter größer sein als heute. Da kann es schon den einen oder anderen Fahrgast dann treffen und ihn zwingen, da vielleicht an einzelnen Stellen des Fahrzeugs sich etwas zu bücken.
Dafür können sich die Fahrgäste, ob groß oder klein, freuen auf künftig noch schnelleres Zugfahren. Denn die jetzt ausgeschriebenen Doppelstöcker werden Triebzüge sein. Sie sollen also keine eigene Lokomotive mehr haben, sondern Wagen, die sich selber antreiben, wie das manche SBB-Züge schon heute tun. Die Triebzugtechnik erlaubt rascheres Beschleunigen. Den gleichen Effekt erreicht man mit der sogenannten Wankkompensation, erklärt Stefan Karch.
Wankkompensation, was ist Wanken? Wanken ist der Effekt, dass sich der Wagenkasten, wenn man durch eine Kurve fährt, nach Bogen außen neigt Und wir werden bei den neuen Zügen genau diesen Effekt verhindern. Das heißt, wir achten immer darauf, dass der Wagenkasten auch unter Fliehkräfte im Gleisbogen aufrecht stehen bleibt.
Wankkompensation beschleunigt die Züge also in den Kurven, wie die besser bekannte Neigetechnik. Neigetechnik ist zwar effizienter, doch für hohe Züge ungeeignet, weil die sich in der Kurve im oberen Teil zu sehr neigen würden. Wankkompensation hingegen lässt die Wagen aufrecht durch Kurven sausen. Wie genau das geht, will der SBB-Experte nicht sagen, weil die Ausschreibung der neuen Züge erst diesen Sommer abgeschlossen werde und Wankkompensation auch international etwas völlig Neues sei. Die SBB wollen diese Technik daher ab Ende Jahr an einem Doppelstock-Prototypen testen. Wie auch immer diese Tests dann ausgehen, die neuen Doppelstöcker sollen auf jeden Fall auf den heutigen Schnellzugstrecken nochmals ein paar Minuten Zeit gewinnen. Das wird nochmals mehr Bahnpassagiere kreieren. Und das mehr an Passagieren wiederum, sagt Verkehrsexperte Ulrich Weidmann, das lasse sich in der Schweiz nur mit Doppelstöckern bewältigen.
Das wäre mit Infrastrukturausbauten in keiner Art und Weise in dem Zeitraum und zu den Kosten möglich.
Der Beitrag von Anita von Mont. Soweit Wissenschaft DRS2 für den Moment. Morgen Sonntag um 19.30 Uhr nach dem Echo der Zeit können Sie diese Ausgabe von Wissenschaft DRS2 nochmals hören. 24 Stunden täglich erreichen Sie uns im Internet unter wissenschaft.drs.ch. Und dort steht auch, wie Sie dieses Magazin als Podcast abonnieren können. Redaktion dieser Ausgabe und am Mikrofon Patrick Tschudin.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.